Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein, willkommen zu dieser Sendung. Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika ist ein arabischer Potentat der ganz alten Schule. Seit fast zwei Jahrzehnten regiert er das nordafrikanische Land mit harter Hand. Doch nun regt sich zunehmend Widerstand gegen den greisen Machthaber. Kommt ein neuer arabischer Frühling in Algerien? Unser Thema gleich zu Beginn. Außerdem mehr zu den verzweifelten Versuchen von Theresa May, das Parlament in letzter Minute doch noch von ihrem Brexit-Plan zu überzeugen. Und wir feiern den Internationalen Frauentag, seit diesem Jahr ein arbeitsfreier Tag in der Hauptstadt. Zunächst aber nach Algerien. Auf dem Höhepunkt des arabischen Frühlings in den Jahren 2010 bis 2012 schwappte die Welle des Protestes von Tunesien ausgehend auch auf das Nachbarland über. Auch hier forderten die Menschen demokratische Reformen. Sie hatten genug von einem korrupten politischen System. Geändert hat sich seither allerdings herzlich wenig. Doch nun fordert vor allem die junge Bevölkerung Algeriens einen Abgang von Präsident Bouteflika und eine Reform des gesamten Systems. Jens Borchers berichtet.
Algerien, Algerien, rufen die Demonstranten in Algier, in der Hauptstadt. Und wir wollen weder Bouteflika noch Said. Said ist einer der Brüder des amtierenden Präsidenten. Viele halten ihn für den wahren, starken Mann im Land. Aber ob das stimmt? Für die Demonstranten ist heute weder diese Frage noch der Internationale Frauentag ein wichtiges Thema. Ihr Thema ist das System.
Nous sommes là pour contre le cinquième mandat. Pas pour les femmes, mais pour le renouvellement du système.
Wir sind hier wegen des fünften Mandats, nicht wegen der Frauen, sagt eine Teilnehmerin an den Protesten. Uns geht es um die Veränderung des Systems. Eine andere Frau stimmt ihr zu.
On est contre le cinquième mandat, contre ce pouvoir, contre Gaït Salah, pour changer le système.
Sie sagt, wir sind gegen das fünfte Mandat, gegen die herrschende Macht, gegen den Chef des Militärs und für einen Systemwechsel. Demonstriert wird dafür nicht nur in der Hauptstadt. Schon am Vormittag waren Proteste in der Hafenstadt Béjaïa zu hören gewesen. Am Nachmittag zogen zigtausende Menschen durch viele verschiedene Städte des Landes. Offenbar haben sich die Demonstranten von den düsteren Warnungen der Machthabenden vor Chaos und Infiltrationen nicht aufhalten lassen. Algeriens Regierung hat weiterhin große Schwierigkeiten, eine passende Antwort auf die Massenproteste zu geben. Anfang der Woche war im Staatsfernsehen eine Erklärung verlesen worden, die angeblich vom Präsidenten Bouteflika selbst stammte. Demnach hatte der Folgendes angekündigt. Nach seiner Wiederwahl Mitte April werde er eine große, nationale, unabhängige und inklusive Konferenz einberufen. Die solle dann über weitreichende Reformen debattieren. Und anschließend werde es eine vorgezogene Präsidentschaftswahl geben, um einen Generationswechsel zu vollziehen. Unter den algerischen Demonstranten amüsierten sich manche mit Bitterkeit über diese Botschaft. In dem Brief, der Bouteflika zugeschrieben wird, steht also, er will jetzt bei der Wahl antreten, um dann anschließend eine vorgezogene Neuwahl zu organisieren, bei der er dann nicht mehr antritt. Das ist surrealistisch. Surrealistisch, unwirklich, realitätsfremd. Solche Begriffe sind häufig zu hören von Algeriern. Viele haben den Eindruck, ihre Machthaber lebten abgekoppelt von der Wirklichkeit in einer anderen Welt. Auch jetzt wieder warnen die Regierenden, beschwören die Gefahren, die diese Proteste mit sich bringen könnten. Ali Benflis, früher sehr nah dran am Machtzirkel um Präsident Bouteflika, heute in klarer Opposition. Benflis sieht die Gefahr ganz woanders. Die Gefahr geht von Kräften aus, die außerhalb der Verfassung agieren. Die haben die Macht gekapert. Sie gehören zum Umfeld des Präsidenten. Und es ist das schmutzige Geld, das in fetten Märkten verdient wurde, in öffentlichen Märkten. Algeriens Opposition wiederholt das immer wieder. Es gebe sehr einflussreiche Kräfte im Umfeld des Präsidenten, die nur ihre wirtschaftliche Vormachtstellung nicht verlieren wollten. Aber auch die Opposition selbst tut sich schwer mit klaren Vorschlägen zur Lösung der tiefgreifenden Krise. Einige Parteien sprechen sich für Verhandlungen mit den Machthabern aus, andere sind strikt dagegen. Vor allem aber stellt sich die Frage, wenn verhandelt würde, mit wem sollte man reden? Wer hätte auf Regierungsseite die notwendige Glaubwürdigkeit? Denn die wäre dringend notwendig, um eventuell getroffene Absprachen für einen Veränderungsprozess vertrauenswürdig erscheinen zu lassen. Auf diese Frage gibt es zurzeit keine Antwort. Vorerst also dominieren die Demonstranten auf den Straßen Algeriens das Geschehen, auch heute wieder.
Ein Bericht von Jens Borchers und zu diesem Thema um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Der Zeitdruck steigt, doch aktuell gibt es nach außen hin zumindest keinerlei Bewegung in den Brexit-Gesprächen zwischen London und Brüssel. Aus Sicht der EU liegt der Ball nun ganz klar im Feld der Briten. Dort müsse endlich entschieden werden, wie es weitergeht nach dem 29. März. Sollte Premierministerin May, wie erwartet, in der kommenden Woche erneut im Parlament mit ihrem Brexit-Plan scheitern, geht wohl kaum ein Weg an einer Verschiebung des Austrittdatums vorbei. Heute in London deshalb noch einmal ein Appell von Theresa May an die störrischen Abgeordneten. Jens-Peter Marquardt.
Theresa May hatte sich für ihren dringenden Appell an das Unterhaus in Westminster und die EU in Brüssel die Werkshalle des dänischen Windenergiebetreibers Ørsted ausgesucht, der an der Nordseeküste vor Grimsby einen Windpark betreibt. Der Fischereihafen Grimsby ist eine Brexit-Hochburg. 70% haben hier 2016 beim EU-Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Premierministerin will diesen Auftrag erfüllen und sie will einen geregelten Austritt am 29. März. 3 Wochen vor diesem Termin rief sie deshalb die Abgeordneten in London auf, dem mit der EU ausgehandelten Abkommen zuzustimmen.
Back it. And the UK will leave the European Union.
Wenn sie es unterstützen, dann wird das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen. Wenn sie aber erneut ablehnen, weiß niemand, was passieren wird. Wir werden vielleicht monatelang weiter in der EU bleiben. Vielleicht treten wir aber auch ohne den Schutz aus, für den das Austrittsabkommen sorgen würde. Vielleicht werden wir dann auch niemals die EU verlassen. Die einzige Sicherheit wäre anhaltende Unsicherheit.
The only certainty would be ongoing uncertainty.
Am Dienstag sollen die Unterhausabgeordneten zum zweiten Mal über das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen abstimmen. Beim ersten Mal im Januar hatten sie es mit großer Mehrheit abgelehnt. Seitdem versucht die britische Regierung in Brüssel nachzuverhandeln, will Änderungen beim sogenannten Backstop erreichen, der Garantie für eine Grenze ohne Kontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland. Bislang ohne Erfolg. Robust seien diese Gespräche, heißt es auf beiden Seiten, was die diplomatische Umschreibung für anhaltenden Streit ist. Die britische Premierministerin rief von Grimsby aus die EU auf, über ihren Schatten zu springen.
It is in the European interest for the UK to leave with a deal.
Es ist auch im europäischen Interesse, dass Großbritannien die EU mit einem Abkommen verlässt. Und die Entscheidung in Brüssel wird einen großen Einfluss auf die Entscheidung im Unterhaus haben. Wir haben gemeinsam 2 Jahre lang hart an diesem Abkommen gearbeitet. Jetzt ist nur noch ein kleiner letzter Ruck nötig, um die Mehrheit der Abgeordneten zu überzeugen. Wenn das Abkommen erneut durchfällt, dann bricht eine Krise aus. Egal, was die Verhandlungen zwischen London und Brüssel vielleicht in letzter Minute noch bringen, die Hardline-Brexiteers in der konservativen Regierungspartei wird May kaum überzeugen. Einer von ihnen, Bill Cash, machte heute noch einmal deutlich, das ganze Austrittsabkommen ist so mangelhaft, dass ich nicht dafür stimmen kann, weil es Großbritannien zu einem Vasallenstaat der EU macht. Oppositionsführer Jeremy Corbyn sprach nach der Rede von schierer Verzweiflung der Premierministerin. Mit Ausnahme von ein paar Abgeordneten wird wohl auch Labour am Dienstag gegen das Abkommen stimmen.
Soweit aus London, Jens-Peter Marquardt. Und an dieser Stelle gehen wir live zu unserer Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel. Denn dort sorgt seit rund einer halben Stunde eine Twitter-Meldung von EU-Chefunterhändler Michel Barnier für einige Aufregung. Nach Beratungen mit den EU-Botschaftern teilte er mit, die EU biete London nach einem Brexit den einseitigen Austritt aus der Zollunion an. Bettina Klein, was im Einzelnen hat Barnier sonst noch vorgeschlagen?
In der Tat, ein 5-teiliger Tweet, das ist die neue Mode hier, die Michel Barnier hier in der letzten Stunde veröffentlicht hat, sozusagen. 2 Dinge scheinen mir neu. Erstens, Großbritannien soll angeboten werden, einseitig aus der Zollunion auszusteigen, die ja ein Teil dieses berühmten Backstops ist. Schwerpunkt auf das Wort einseitig, denn dazu hatte sich die Europäische Union bisher nicht bereit erklären wollen. Man bezieht sich nun aber auf einen Passus im Vertrag, den es ohnehin schon gibt, eine gewisse Klausel, dass unter gewissen Bedingungen, wenn die EU wirklich ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, dass dann Großbritannien die Gelegenheit gegeben wird, ihre Verpflichtungen, die Verpflichtungen auszusetzen. Das ist offenbar der rechtliche Kniff, einseitiger Austritt aus der Zollunion. Und damit eben soll Großbritannien zugesichert werden, nicht auf ewig darin gefangen zu sein. Das war ja ein Gegenargument der Brexiteers. Nur die anderen Klauseln des Backstop, die bleiben in Kraft. Und dazu gehört eben auch, dass Nordirland mit Irland im Binnenmarkt bleibt und dann eben eine Grenze durch die Irische See verläuft. Das wollte Großbritannien eigentlich immer nicht und hat deswegen sich für eine Zollunion ja ausgesprochen. Das war ja eigentlich eine Initiative Großbritanniens. Aber da bietet man nun an, einseitiger Rückzug. Und zweitens finde ich interessant, dass eben eine Zusatzerläuterung nun rechtsverbindliche Kraft bekommen soll. Und darin wurde schon im Januar nochmal festgehalten, dass auch die EU diesen Backstop nicht will, dass man sehr schnell ein Partnerschaftsabkommen aushandeln will. Und auf rechtsverbindlich kam es ja den Kritikern des Austrittsabkommens immer an. Man hat gesagt, den Austrittsvertrag, den binden wir nicht nochmal auf. Also waren ja mögliche rechtsverbindliche Anhängsel eigentlich die einzige Variante, die dann noch übrig blieb. Und danach sieht es im Augenblick aus. Das ist, wie gesagt, ganz frisch und weitere Informationen dazu liegen auch noch nicht vor.
Diese ganze Backstop-Geschichte, auch diese Tweets von Michel Barnier, das ist ja recht technisch und für Nicht-EU-Insider kaum oder nur schwer zu verstehen. Bettina Klein, um es auf den Punkt zu bringen, ist das möglicherweise der Durchbruch in den Verhandlungen, auf den man so lange gewartet hat?
Tja, es sieht offensichtlich aber nach einem Entgegenkommen aus. Ob das tatsächlich den Brexiteers in London reicht, das wird sich tatsächlich entweder in den nächsten Stunden zeigen oder eben nächste Woche bei der Abstimmung. Da ist man in der Tat auf hoher See. Aber wie gesagt, die beiden Dinge, die ich gerade genannt hatte, einseitiger Rückzug und eine rechtsverbindliche Erklärung, das erscheint mir doch neu. Und möglicherweise ist damit sozusagen ein Schuhanzieher gefunden, um einer Zustimmung zum Austrittsabkommen dann nächste Woche in London doch eine größere Wahrscheinlichkeit zu geben. Das ist das, was man im Augenblick von hier aus Brüssel dazu sagen kann.
Es waren Beratungen nicht auf einem Gipfel, sondern Beratungen der Botschafter von mit Michel Barnier. Wie sicher ist es denn, dass diese Meldung von Barnier oder dieser mögliche Durchbruch abgestimmt ist, schon auf der höchsten Ebene, auf Gipfelebene?
Naja gut, also Barnier hat ja das Mandat von allen 27 Staaten bekommen. Das heißt, er verhandelt im Namen der Europäischen Union. Und wir wissen ja, seit einigen Tagen oder wenigen Wochen gibt es ja wieder auch Verhandlungen auf Arbeitsebene, die hier in Brüssel eigentlich relativ regelmäßig stattfinden. Nur wird nicht immer danach etwas veröffentlicht, weil man auch soweit offensichtlich noch nicht war. Was aber auch regelmäßig passiert ist, Michel Barnier, der Chefunterhändler, informiert regelmäßig die 27 Staaten, in deren Mandat er ja verhandelt. Und das ist heute geschehen. Also auf Botschafterebene wurden die Staaten unterrichtet. Und ob es Reaktionen dazu im Augenblick schon gab, das müssen wir heute noch abwarten. Auf jeden Fall ist er der Verhandlungsführer. Und ob das jetzt ausreichen wird, das ist eine Frage, die tatsächlich in London entschieden wird. Nur man hat das ja besprochen mit der britischen Seite. Das ist ja jetzt nicht eine Idee, auf die Barnier gekommen ist, sondern das ist sozusagen in Beratungen auch mit der britischen Seite jetzt zustande gekommen. Wie gesagt, die Abstimmung, die trifft das Parlament in Westminster und das wird nächste Woche passieren.
Es könnte also spannend werden an diesem Abend, an diesem Wochenende. Und natürlich auch in der kommenden Woche. Vielen Dank für diese aktuellen Informationen live aus Brüssel, Bettina Klein. Hierzulande gelten die skandinavischen Länder meist als sozialpolitische Musterstaaten. Gesundheit, Rente und Pflege, alles scheint in diesen Ländern vorbildlich zum Wohle der Bürger zu funktionieren. Doch der Schein trübt offenbar. Auch in Skandinavien gibt es an vielen Stellen enorme Defizite. Viele Dinge lassen sich nicht mehr ohne weiteres finanzieren. In Finnland ist jetzt kurz vor der regulären Parlamentswahl die Regierung im Streit um dringend notwendige Reformen im Gesundheitssektor zerbrochen. Die Einzelheiten von Carsten Schmiester.
Der Rücktritt von Finnlands Regierungschef Juha Sipilä kaum mehr als einen Monat vor den Parlamentswahlen kam völlig überraschend. Sipilä hat das Aus für seine Mitte-Rechts-Regierung aus Zentrums, Sammlungspartei und der Blauen Zukunft, einer gemäßigten Abspaltung der rechtspopulistischen Finnen, mit dem Scheitern einer großen Reform, das als ineffektiv, kompliziert und vor allem als teuer verrufenen Gesundheits- und Sozialsystems in Finnland begründet. So wie sich die Lage heute darstellt, hat die wichtigste Reform dieser Regierung, diese Sozial- und Gesundheitsreform, keine Chance, noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt zu werden. Ich bin zutiefst enttäuscht. Für diese Reform, über die es auch innerhalb der Koalition immer wieder Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, gäbe es keine Mehrheit im Parlament, so Sipilä. Umstrittene Teile des Reformpaketes waren unter anderem regionale Neugliederungen ohne Anpassung des Steuersystems und auch die geplante Einführung einer freien Arztwahl hatte für Unruhe vor allem im ländlichen Finnland gesorgt. Sie, so die Kritik, werde für ein Überangebot ärztlicher Leistungen in den Städten, außerhalb aber für Mangel sorgen. Dazu gilt die Reform aus verfassungsrechtlichen Gründen als fragwürdig. Um den politischen Druck zu erhöhen, hatte Sipilä wiederholt erklärt, er werde den Hut nehmen, sollte er es nicht schaffen, die Reform durchzusetzen, an der sich seit mehr als 10 Jahren unterschiedliche Regierungen abgearbeitet haben, nun also auch seine. Heute zog er die Konsequenz. Ich bin ein Mann mit Prinzipien. In der Politik muss man Verantwortung übernehmen, und zwar in Worten wie auch in Taten. Ich habe sehr gründlich auf meine innere Stimme gehört und meine Schlussfolgerung ist, dass diese Regierung ihren Rücktritt einzureichen hat. Das neuerliche Scheitern der Gesundheits- und Sozialreform war allerdings schon seit längerer Zeit absehbar und es erklärt für viele deshalb nicht den überraschenden Rücktritt so kurz vor Neuwahlen. Beobachter wie Magnus Svanjung vom finnischen Sender Yle sehen ihn deshalb auch als taktisches Manöver. Jetzt übernimmt Sipilä die Verantwortung. Er hofft ganz sicher, dass ihm das die letzten politischen Pluspunkte gibt, die er noch machen kann. Nötig hat er es. In Umfragen zur Wahl am 14. April liegt Sipilä mit seinem Zentrum aktuell hinter den Sozialdemokraten und der konservativen Sammlungspartei. Man vermutet, dass er sich jetzt als in der Schlussphase des Wahlkampfes nur noch geschäftsführender Ministerpräsident diese Pluspunkte, aber eben auch mehr politische Bewegungsfreiheit erhofft. Etwa die Möglichkeit, aggressiver auch gegen Koalitionspartner aufzutreten.
Für den Deutschlandfunk Carsten Schmiester. Wenn eine Partei vom Verfassungsschutz zum Prüffall erklärt wird, dann gibt es ernste Indizien für extremistische Bestrebungen, für Aktivitäten gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und so war es äußerst heikel für die AfD, als der Verfassungsschutzpräsident Anfang des Jahres erklärte, die Partei sei für die Behörde ein Prüffall. Die AfD fühlte sich öffentlich an den Pranger gestellt und klagte mit Erfolg vor dem Kölner Verwaltungsgericht. Heute nun erklärte der Verfassungsschutz, man werde das Urteil akzeptieren und auf eine Revision vorerst verzichten. Ein juristischer Teilerfolg also für die AfD. Aus Berlin dazu Volker Findhammer.
Von der späten Erkenntnis des Bundesamtes, dass man mit dem Prüffall ein Eigentor geschossen habe, spricht Parteichef Jörg Meuthen. Und sein Kollege Alexander Gauland geht sogar noch weiter und erkennt die späte Einsicht, dass der Verfassungsschutz nicht rechtsstaatlich gehandelt habe. Dabei hat das Amt heute nur erklärt, dass man keinen weiteren Rechtsstreit in der Frage Prüffall oder nicht anstrengen werde. Das Amt konzentriere sich auf die vorrangige Aufgabe, die Aktivitäten der unter Extremismusverdacht stehenden AfD-Teilorganisationen, der Flügel und der jungen Alternative zu beobachten, erklärte BfV-Präsident Thomas Haldenwang. Darunter auch die führenden Protagonisten des Flügels Björn Höcke und Andreas Kalbitz, die Landesvorsitzenden der AfD in Thüringen und Brandenburg. Über mögliche Erkenntnisse werde man die Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Unterdessen zeichnet sich ab, dass die AfD in den unterschiedlichen Spendenvorgängen nicht ganz ohne Blessuren aus der Affäre kommen wird. So hatte Parteichef Meuthen erst vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk erklärt,
diese Spendenproblematik, ich glaube, da kann man gar keine zwei Meinungen haben, die schadet uns tendenziell. Wir wollen die vom Tisch haben und die kriegt man vom Tisch, indem man alles, was aufgeklärt werden muss, aufklärt.
Aber genau daran scheint es auch ein Stück weit zu haken. Denn bei der jetzt von der Bundestagsverwaltung angekündigten möglichen Strafzahlung von 100.000 Euro für die verdeckte Wahlkampfhilfe für Bundesvorstandsmitglied Guido Reil, der von der Schweizer Goal AG für den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen materiell unterstützt wurde, hatte die Partei das in ihrem Rechenschaftsbericht nicht als Parteispende ausgewiesen, obwohl Werbeplakate und Flyer im Wert von 50.000 Euro verwandt wurden. In ähnlicher Weise wurde auch Parteichef Jörg Meuthen von der Schweizer Gol AG 2016 im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg unterstützt.
Meine Partei hat das fristgemäß der Bundestagsverwaltung über die Bundesgeschäftsstelle gemeldet. Und seither haben wir von der Bundestagsverwaltung in der Angelegenheit auch nichts mehr gehört.
Inzwischen geht Meuthen aber davon aus, dass auch in seinem Fall mit einer Strafzahlung zu rechnen ist. Er steht aber weiterhin auf dem Standpunkt, dass es sich bei der materiellen Unterstützung um keine Parteispende gehandelt habe, da er die Werbung nicht in Auftrag gegeben habe und damit auch die Partei schuldlos sei. Noch größer sind für die AfD nach wie vor die Unklarheiten in der Spendenaffäre von Alice Weidel und den 132.000 Euro, die für den Bundestagswahlkampf aus der Schweiz auf das Konto ihres Ortsvereins flossen und nach zwischenzeitlicher Teilverwendung wieder zurückgezahlt wurden. Die Konstanzer Staatsanwaltschaft hat erkennbare Zweifel an den 14 genannten Spendern und ist weiter um Aufklärung bemüht. Die Partei bereitet sich vorsichtshalber auch in diesem Fall auf erhebliche Strafzahlungen vor, betont Meuthen.
Ich kann das nicht völlig ausschließen, weil wir im Moment keinen vollkommenen Kenntnisstand darüber haben, wer die Geldgeber waren, respektive ob die uns genannten Geldgeber die tatsächlichen sind. Das muss geprüft werden und wir werden da uns absolut rechtstreu verhalten. Was denn sonst?
Ein Bericht von Volker Finthammer. Der Internationale Frauentag hat seine Wurzeln in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, entstanden auf Initiative sozialistischer Organisationen im Kampf für Gleichberechtigung. Später wurde er als Internationaler Frauenkampftag vor allem hinter dem Eisernen Vorhang als sozialistische Veranstaltung zelebriert. In der alten Bundesrepublik verschwand dieser Tag dagegen lange Jahre fast vollständig in der Versenkung. Im Jahr 2019 haben sich die Zeiten gedreht. Heute eine große Kundgebung in der Hauptstadt. Von dort Katharina Hamberger.
Als einziges Bundesland hat Berlin den Weltfrauentag zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Ruhig ist es dennoch nicht in der Hauptstadt. Tausende Menschen nehmen diesen Tag zum Anlass, für Gleichberechtigung auf die Straße zu gehen. Die größte Demonstration startete am Alexanderplatz. Aufgerufen hat dazu das Frauenkampftagsbündnis Berlin. Auch von Seiten der Politik wird dieser Tag für Botschaften genutzt. So schickte Familien- und Frauenministerin Franziska Giffey ihre an die Unternehmen, in denen Frauen an der Spitze noch nicht ausreichend vertreten sind. SPD-Politikerin Giffey möchte, und so ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart, auf die Firmen mehr Druck machen, die sich bislang nur eine individuelle Zielvorgabe für den Frauenanteil in unter anderem Aufsichtsrat und Vorstand geben müssen. Das betrifft rund 1.700 börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen. Die Ministerin will laut Handelsblatt Sanktionen für diejenigen, die diese Zielgröße ohne Begründung bei Null festsetzen oder sich keine Vorgabe machen. Bislang gibt es eine verpflichtende Frauenquote von 30% nur für die Aufsichtsräte der rund 100 börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen. Aber man fasst sich auch an die eigene Nase. Denn auch in der Politik sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. So ist der Frauenanteil im Bundestag im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode sogar um 6 Prozentpunkte auf rund 31% gesunken. Zu den Schlusslichtern bei den Fraktionen zählt neben der AfD, in deren Fraktion nur knapp über 10% Frauen sind, die Unionsfraktion mit rund 20% Frauenanteil. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer meint dazu:
Unser Frauenanteil in der Mitgliedschaft und unser Frauenanteil in den Ämtern und Funktionen ist noch nicht so, wie wir uns das selbst vorstellen.
In einem Gastbeitrag in der Passauer Neuen Presse schreibt sie sogar, das sei für eine repräsentative Demokratie und für eine Volkspartei peinlich, so die Vorsitzende der Christdemokraten. Sie hatte auch schon in der Vergangenheit gefordert, dass bei der anstehenden Wahlrechtsreform der Frauenanteil diskutiert werden müsse und verwies dabei auf das Paritätsgesetz in Frankreich. Innerhalb der Union dürfte dies noch für Diskussionen sorgen. Die SPD ist sich dahingegen schon einig. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sagte unserem Hauptstadtstudio, sie halte es für unbedingt erforderlich,
dass man mit der Wahlrechtsreform auf der Bundestagsebene tatsächlich einen Weg findet, um dort eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern herbeizuführen. Natürlich ist es verfassungsrechtlich eine knifflige Angelegenheit, aber es gibt ja viele Vorschläge, auch vom Juristinnenbund beispielsweise, die deutlich machen, dass es auch Wege gibt und das sollte man ausloten und gemeinsam möglichst auch wirklich parteiübergreifend sich auf den Weg machen. Und da gibt es ja schon etliche Frauen, die das tun, um zu diesem Ziel zu kommen.
So SPD-Vize Dreyer. Auch die Grünen fordern ein entsprechendes Gesetz. So verweist Grünen-Chefin Annalena Baerbock im NDR auf den Grundgesetz Artikel 2 Absatz 3.
Der
der nicht nur die Gleichberechtigung vorschreibt, sondern auch sagt, wenn es nach wie vor strukturelle Benachteiligung gibt, dass es eine aktive Förderung von Frauen geben sollte. Und ein Paritätgesetz würde diesen Artikel 3 Absatz 2 entsprechend dann umsetzen.
So Baerbock, Linken-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, sagt dem SWR, sie möchte Kramp-Karrenbauer und andere nun erst einmal in die Pflicht nehmen.
Dass sie entsprechende Maßnahmen am besten erst einmal tatsächlich auch in der eigenen Partei umsetzen. Bei den Grünen und den Linken ist das längst keine Frage mehr. Wir sollten gemeinsam daran arbeiten, dass jeder, egal wie er sich selbst begreift und bestimmt, tatsächlich die Chance hat, sich zu beteiligen.
Dann brauche es irgendwann auch keine Quote mehr. Dann sei das selbstverständlich, meint Linken-Politikerin Pau.
Katharina Hamberger. Venezuela war in der Vergangenheit eines der wohlhabendsten Länder Südamerikas. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Misswirtschaft und Korruption haben die ehemals blühende Wirtschaft zerstört. Auch die Infrastruktur Venezuelas liegt am Boden. Das Stromnetz ist völlig marode. Ein landesweiter Blackout hat das Land jetzt komplett lahmgelegt. Anne-Kathrin Mellmann.
Videos aus stockdunklen Kliniken kursieren im Netz. Eine Ärztin filmt mit ihrem Smartphone im staatlichen Kinderkrankenhaus von Caracas. Die Zimmer sind leer, die verängstigten Kinder hielten sich im Spielzimmer auf, erzählt die Ärztin. Offensichtlich funktionieren die Notstromaggregate nicht. Etwa eine Stunde vor Einbruch der Dunkelheit war am Donnerstag der Strom weg. Seitdem liegt das öffentliche Leben lahm. Betroffen sind 22 von 23 Bundesstaaten, darunter auch die Hauptstadt Caracas, die von den häufigen Stromausfällen der vergangenen Jahre meistens verschont geblieben war. Weil die Metro stillsteht, mussten viele Arbeiter und Angestellte in der Nacht in ihre entlegenen Stadtviertel laufen. Für heute hat die sozialistische Regierung einen arbeits- und schulfreien Tag angeordnet. Grund für den Stromausfall ist eine Havarie am Guri-Stausee, der etwa 2/3 der Energieversorgung des Landes gewährleistet. Die staatliche Elektrizitätsgesellschaft Corpoelec nennt es Sabotage. Allerdings hatte die Gewerkschaft der Angestellten schon vor Monaten vor massiven Stromausfällen und Sicherheitsrisiken gewarnt, weil die Infrastruktur extrem vernachlässigt sei. Stromgesellschaft und Regierung sprechen seit gestern von einem Stromkrieg, analog zum Wirtschaftskrieg, der die schwere Krise im Land ausgelöst habe. Laut Präsident Maduro sei der US-amerikanische Imperialismus verantwortlich. Sein Kommunikationsminister Jorge Rodriguez wandte sich an die Bevölkerung. Nach ersten Untersuchungen können wir von einem Sabotageakt an unserem Wasserkraftwerk am Gurisee ausgehen. Es ist klar, wer hinter diesen kriminellen Machenschaften steckt. Dieselben, die unser Volk attackieren. Welcher Art die Sabotage gewesen sein soll, hat die Regierung bislang nicht mitgeteilt. Im politischen Machtkampf schlachten die verfeindeten Lager den Stromausfall für sich aus. Oppositionsführer Juan Guaido entgegnete, das Licht komme nach Venezuela zurück, sobald die unrechtmäßige Machtübernahme ende. Es ist offensichtlich, wer für dieses Desaster verantwortlich ist. Auch wenn sie die Schuld bei anderen suchen, der einzige Grund ist die Korruption. Früher hat Venezuela Strom exportiert. Wir sind das Land mit den größten Erdölreserven weltweit. Aber heute stecken wir in dieser Situation. Die katastrophale Versorgungslage wird ohne Strom weiter verschärft. Das ohnehin wenige Benzin wird noch knapper, weil die Tankstellen nicht arbeiten können. Der öffentliche Transport steht vor dem Zusammenbruch. Einkaufen ist unmöglich, weil die Kartenzahlung nicht mehr funktioniert. Die Venezolaner können fast nur noch mit Bankkarten zahlen, weil Geldscheine in der Hyperinflation Mangelware sind. Den Menschen geht der Strom für ihre Telefone aus. Es wird stiller im Land.
Information von Anne-Kathrin Mellmann. Immer wieder kommt es in Indien zu Konflikten zwischen der großen Mehrheit der Hindus und den rund 13% Muslimen. Ein Symbol der religiösen Dauerfehde ist der Tempel von Ayodhya. Jetzt versucht man, diesen Streit zu entschärfen. Bernd Musch-Borowska.
Eine dreiköpfige Vermittlungskommission soll den konfliktträchtigen Streit um die für Hindus und Muslime gleichermaßen heilige Stätte in Ayodhya regeln. 8 Wochen haben die Mediatoren Zeit, einen Kompromiss zu finden, entschied der oberste Gerichtshof in Delhi. Dann soll es eine dauerhafte Lösung geben. Die Hindus in Indien fordern den Bau eines Tempels in Ayodhya, an der Stelle, wo einst eine Moschee stand, bis diese 1992 von fundamentalistischen Hindus zerstört wurde, weil dies der Geburtsort des von den Hindus verehrten Gottes Ram sein soll. Seitdem wird der Streit vor Gericht ausgetragen und auf der Straße. Die Hindu-Gruppierungen in Indien zeigten sich unzufrieden mit der Entscheidung. Schon im Dezember machten sie bei einer Demonstration in Delhi Druck. Falls das Gericht nicht im Sinne der Hindus entscheide, werde es erneut Gewalt geben, warnte Brij Bhushan Saini, der Anführer der Hindu-Organisation Armee Gottes. Wir wollen der Regierung und dem obersten Gericht deutlich machen, dass sie das öffentliche Interesse berücksichtigen sollten. Andernfalls sind die Leute gezwungen, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Und die Regierung und die obersten Richter werden dann die Verantwortung dafür tragen müssen. Die vor rund 26 Jahren zerstörte Moschee in Ayodhya war im 16. Jahrhundert errichtet worden, während der Herrschaft der Mogulen in Nordindien. Die Hindus behaupten, es gebe Beweise, dass zuvor ein Tempel an dieser Stelle gestanden habe.
Ein Bericht von Bernd Muschborowska. Fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gelungenes Wochenende.